Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Dann schlägt einem quasi der Hass entgegen. Man wird quasi bei Eintreffen schon als Feind gesehen, bevor man den ersten Satz gesagt hat.
Der Respekt hat komplett abgenommen. Bei den kleinsten Kleinigkeiten rasten die Patienten aus heutzutage. Und das nimmt zu. Und ein Kollege, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe in Hannover, der ist Chefarzt in Göttingen, der ist ja letztens zusammengeschlagen worden, am Boden noch vom Kopf getreten worden, war bewusstlos. Das hat es früher nicht gegeben.
In den Situationen, wo es vorkommt, habe ich den Rückhalt meiner Teamleitung, der Abteilungsleitung, der Amtsleitung. Also da stehen halt alle hinter mir. Da ist auch ganz klar, das geht nicht und hier ist eine Grenze.
Sie werden beschimpft, bedroht, im Dienst attackiert. Helfer in Uniform. Früher begegnete man Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit Respekt. Doch der ist bei vielen offensichtlich weg. Heute müssen sich immer mehr Einsatzkräfte bis hin zu Beschäftigten im öffentlichen Dienst vor Übergriffen schützen. Ich war in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Das Bundesland ist nach absoluten Zahlen Spitzenreiter beim Thema Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte. Hass gegen Helfer. Wenn der Respekt verloren geht. Das ist das Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie Melanie Longerich. Die Polizeibehörde des Kreises Coesfeld ist ein flacher Backsteinbau. Hier bin ich verabredet mit Dienstgruppenleiter André Thering und Melanie Seidel, die hier Wachdienstführerin ist. Beide sind schon gut 20 Jahre im Polizeidienst, die meisten Jahre davon in Großstädten. Sie wollen mich mitnehmen auf Streife und mit mir darüber sprechen, wie Respektlosigkeit und Gewalt ihren Arbeitsalltag im Münsterland prägen. Im Sicherheitsbereich an der Eingangspforte mustert mich ein Polizist durch eine große Scheibe.
Hallo.
Hallo, schönen guten Tag. Bitte schön, wie können wir Ihnen helfen?
Melanie Longerich vom Deutschlandfunk. Wir sind heute hier verabredet mit Kollegen von Ihnen.
Die Kollegen erwarten Sie schon.
André Thering, mittelgroß mit kurzem Haar, und Melanie Seidel, groß mit dunkelblondem Zopf, warten hinter den Sicherheitstüren.
Da sind ja schon alle.
Schönen guten Abend.
Hallo.
Herzlich willkommen hier auf der Polizeiwache Coesfeld.
Dann wollen wir los. Ja,
unser Streifenwagen steht auf dem Hof.
Auf dem Weg zum Streifenwagen ziehen die beiden ihre Schutzwesten an. André Thering steckt das Funkgerät in die Brusttasche. Darüber ist eine Kamera, die Bodycam montiert. Wachdienstführerin Seidel setzt sich ans Steuer.
Wo muss ich hin?
Sie müssen hinten mitfahren. Wir sitzen dann vorne.
Melanie Seidel fährt vom Hof und taucht in den Verkehr ein.
Wir sind einsatzklar.
Jetzt ist es 19 Uhr, es ist schon dunkel. Was ist der Freitagabend, so ein typischer Freitagabend, wenn Sie auf Streife fahren?
Es gibt keinen typischen Freitagabend. Das ist das Schöne an unserem Job, weil man weiß nie, was in so einer Schicht passiert.
Sind Sie hier angespannt?
Man ist in Erwartung, dass irgendwas passiert, das schon. Aber wenn man nicht weiß, was passiert, kann man eigentlich so einen Dienst komplett entspannt starten.
Melanie Seidel steuert den Wagen stadtauswärts. Zeit für Zahlen. Nach einer aktuellen Studie des Bundesinnenministeriums hat jeder Vierte im öffentlichen Dienst, inklusive Feuerwehr- und Rettungsdiensten, schon Gewalt, Bedrohungen und Beleidigungen erlebt. Die aktuelle Kriminalstatistik zeigt, täglich gibt es fast 300 Übergriffe auf Polizeibeamte. Das sind 10% mehr als im Vorjahr. Und in NRW hat sich die Zahl der Übergriffe innerhalb eines Jahrzehnts verdoppelt. Es seien nicht nur Großstädte betroffen, sagt André Thering. Auch hier im Kreis Coesfeld, der 220.000 Einwohner zählt, habe man Erfahrungen.
Aber auch wir werden noch Opfer von Angriffen. Auch uns schlägt Hass entgegen. Auch wir werden beschimpft und angespuckt.
Ich habe nur mitbekommen, das kam mir nicht an.
Oft ist es ja hier bei uns so, dass Situationen aus dem Nichts entstehen, wo man nicht mit rechnet. Einsatzsituationen, die vermeintlich Routineeinsätze darstellen, die dann plötzlich eskalieren, wo wir angegriffen werden oder wo man dann sich seine Haut erwehren muss.
Haben Sie da mal ein Beispiel?
Eine normale Ruhestörung, wie man sommertags sie häufiger hat im Nachtdienst. Die Leute sind draußen, die feiern, ne? Das gefällt nicht immer jedem. Man übertreibt da ein bisschen und möchte zur Ruhe ermahnen und dann schlägt einem quasi der Hass entgegen. Ne? Man wird quasi bei Eintreffen schon als Feind gesehen, bevor man den ersten Satz gesagt hat, wo dann wirklich quasi noch die Partygesellschaft aufgestachelt wird, sich gegen die Polizei zu stellen. Das sind schon Situationen, die unangenehm sind, wo man Unterstützung braucht und die wirklich auch gefährlich werden können, wenn man dann wirklich nachher sich auch körperlich zur Wehr setzen muss.
Gewalt ist ja Teil Ihrer Arbeit und hat sich das für Sie verändert?
Die Art und Weise ist schon, also dieses regelmäßige Konfrontiertwerden mit Respektlosigkeit, dass bevor man den ersten Satz spricht, quasi schon jemand sich vor einem aufbaut, das hat aus meiner Sicht zugenommen.
Seine Kollegin am Steuer nickt.
Also wenn ich zu einem Einsatz fahre und ich weiß, da ist gerade eine Körperverletzung im Gange, die hauen sich, die treten sich, die schlagen sich, dann weiß ich, worauf ich mich einlasse. Komme ich aber zu einer Situation, wo ich einfach wirklich nur helfen möchte, weil es einem vermutlich nicht gut geht und werde dann auf einmal angegriffen, das versteht man einfach nicht. Man wird als etwas Böses angesehen, obwohl man es nicht ist. Also unser Ziel ist ja Deeskalation.
Genau.
Die Leitstelle meldet sich über Funk.
21:22 hört.
Ein Mann, der sein Portemonnaie und seine Schlüssel aus der Wohnung der Ex-Freundin holen möchte. Die aber will seine Sachen nicht rausgeben.
Er braucht da unsere Hilfe.
Ja, 21:22 verstanden.
Wissen Sie jetzt, was da auf Sie zukommt?
Das hört sich nach einem Beziehungsstreit an, ne? Nichtsdestotrotz werden wir jetzt die Leitstelle beauftragen, dass sie die involvierten Personen, so wie weit bekannt sind, schon mal einmal abfragen.
Negativ.
Ja, verstanden.
Dann ist es so wie so oft. Dann fahren wir da hin und gucken uns das an. Man weiß halt nicht, was derjenige, der uns angerufen hat, für eine Erwartungshaltung jetzt hat. Also hat er uns jetzt angerufen mit der Intention, ich bekomme jetzt gleich auf jeden Fall meine Sachen wieder. Haben wir natürlich danach ein Problem, weil es heißt ja dann, ich habe die Polizei gerufen, damit sie mir hilft. Und man tut ihr aber nichts. Und dann weiß man halt nie, wie der andere reagiert.
Melanie Seidel hat Gas gegeben und sucht in der Innenstadt die Straße.
43 war das, ne?
Ja, müsste recht sein.
Ein junger Mann steht unter einer Laterne und winkt.
Hallo, hatten Sie uns gerufen?
Ja, genau. Ich stehe hier seit einer Stunde vor die Tür.
Die beiden parken. Ich bleibe zurück und beobachte, wie sie zu ihm gehen und mit etwas Abstand stehen bleiben. Alles bleibt ruhig.
So, da sind wir wieder.
Ging alles glimpflich. Wir konnten leider nicht helfen. Wir konnten die Ex-Freundin ihrer Wohnung nicht erreichen, beziehungsweise die hat nicht aufgemacht. Und wir haben jetzt sehr vernünftig mit ihm gesprochen. Und denken, dass er das mit einem vernünftigen Gespräch oder einem vernünftigen Telefonat möglicherweise klären kann.
Am Ende der Schicht haben die Polizisten keine Gewalt erlebt, sind nicht bespuckt worden, was André Thering besonders ekelt, wie er erzählt. Aber sie suchten nach einem Einbrecher und brachten einer verunfallten Frau ihr Fahrrad zum Krankenhaus. In Coesfeld sind die Polizisten vielen bekannt. Sie nehmen sich auch mal Zeit für einen Schnack. Ein wichtiger Vorteil im Vergleich zur anonymen Großstadt. Weil man sich persönlich kennt, ist die Hemmschwelle, Gewalt auszuüben, höher. Einer, der die Herausforderungen der Polizei im Kreis, aber auch in ganz Nordrhein-Westfalen gut beurteilen kann, sitzt auch in Coesfeld. André Niewöhner ist Polizeioberrat bei der Kreispolizeibehörde und leitet die Direktion Gefahrenabwehr-Einsatz. Er kümmert sich um Kollegen, die im Einsatz verletzt wurden.
Ich bin jetzt 2 Jahre in Coesfeld, erlebe ich tätliche Angriffe, die mit schwersten Folgen verbunden sind, Krankenhausaufenthalte, wenn die Leute wirklich verletzt sind, körperlich. Die kommen nicht zu mir, da gehe ich hin. Die sind nicht dienstfähig, das ist absolut die Ausnahme. Aber gefühlt ist das jetzt in dieser Zeit verstärkt vorgekommen.
Jetzt habe ich mich mit verschiedenen Polizisten unterhalten und da ist das Gefühl von Gewalt ganz unterschiedlich ausgeprägt. Die einen sagen, naja, das gab es immer schon, da muss man sich nicht anstellen, da hat man den Beruf für gewählt. Und andere sagen wiederum, ich finde, das ist eklatant gestiegen und ich finde das jetzt gut, dass da angefangen wird, drüber zu sprechen. Wie würden Sie das persönlich einschätzen?
Sicherlich Gewalt gehört zum Beruf dazu, auch das Ausüben von Gewalt und auch, dass wir Gewalt erleben. Aber die Frage ist, wo ist da die Grenze? Und ich glaube, das war früher dann noch etwas anders und da ist man heute sehr aufmerksam in der Organisation.
Und haben Sie das Gefühl, dass das wichtig ist, dass man das auch benennt?
Also das ist insofern wichtig, um auch für die Organisation selbst, für die Beschäftigten, für die Mitarbeitenden auch das die Signalwirkung zu geben. Wir haben jetzt ein anderes Wertemodell dabei, das akzeptieren wir nicht. Denn wenn ich möchte, dass jetzt die Beschäftigten sich melden, dann müssen die natürlich auch wissen, wie ist der Rahmen. Wenn das niemanden interessiert, wenn das die Führungskräfte nicht interessiert, eine Beleidigung zur Anzeige zu bringen, dann wird man das beim dritten Mal womöglich nicht mehr machen.
Gewalt sichtbar machen, Strafanzeigen stellen, auch bei Beleidigungen, damit die dann eben auch in den Statistiken erscheint und wahrgenommen wird. Die Strafvorschriften zum Schutz von Polizei und Rettungskräften sind in den letzten Jahren erheblich verschärft worden. Das findet Niewöhner richtig. Entscheidend ist für ihn aber, dass diese Verschärfungen nun auch mit aller Konsequenz angewandt werden. Der Polizeioberrat beschäftigt sich aber nicht nur mit Gewalt im Kreis Coesfeld. Er koordiniert außerdem für das NRW-Innenministerium das landesweite Präventionsnetzwerk Sicher im Dienst.
Wir sagen immer, Busfahren ist nicht wie Schule, aber die Probleme, die im Bus auftreten, die übertragen sich dann nachher auch in der Schule. Das sind nämlich dieselben Leute und die fallen dann auch dem Rettungsdienst und der Feuerwehr auf. Die Ausprägung ist sicherlich spezifisch, wenn Sie sehen, PolitikerInnen haben anders mit Gewaltvorfällen zu tun als vielleicht jetzt Polizeibeamte. Und gleichwohl, zum einen erkennen wir bei den Einflussfaktoren, die Täter sind, im Grunde Überschneidungen und zum anderen auch bei der Hilfestellung. Praxistag zum Thema Gewalt auf der Feuer- und Rettungswache Dienstlaken. Ausbilder Andreas Jühlke spielt den Security-Mann, der die Rettungskräfte zu ihrem Einsatz in einer Disco führt. Die angehenden Notfallsanitäter Lena Grundmann und Melvin Zetkovic haben schweres Gerät dabei und laufen zur Damentoilette. Dort wartet ihr Kollege, Hauptbrandmeister Andreas Brandt, der in diesem Rollenspiel den Pöbler gibt.
Genau, wir haben jetzt hier die Situation, dass wir eine Person haben, die in der Toilette gestürzt ist, eine Kopfplatzwunde erlitten hat, da so ein bisschen benommen liegt. Wir haben eine Person, die sich um denjenigen vor Ort kümmert und der Rettungsdienst alarmiert worden ist und quasi dazukommt.
Und das ist so eine Alltagssituation?
Das ist so eine gängige Alltagssituation. Die sollen jetzt quasi hier lernen in dem Fallbeispiel, dass wir, wenn wir jetzt Diskotheken betreten, dass wir da natürlich auch Gewaltpotenzial haben oder Störer, die uns da begegnen können. Da gibt es Menschen, die kommen dazu, zu der Toilette, geben vielleicht dumme Kommentare ab, stehen im Weg und reagieren ganz unterschiedlich auf das Eintreten des Rettungsdienstes.
So, machen Sie mal mit. Hallo!
Es ist eng in der Toilette. Auf dem Boden liegt Lorenzo Schari. Der 24-Jährige steht kurz vor seiner Abschlussprüfung zum Brandmeister. Jetzt gibt er den Verletzten. Seine Kollegin, Hauptbrandmeisterin Katrin Senkpiel, kniet neben ihm, spielt die Finderin. Der Pöbler verstellt den Weg.
Sie müssen uns mal ein bisschen Abstand nehmen.
Störern eine Aufgabe geben, das haben die beiden gelernt. Doch der bleibt hartnäckig und Melvin hat Mühe, die Kollegin abzuschirmen. Bis die Polizei kommt, muss Melvin versuchen, dass die Situation nicht eskaliert. Lena legt dem Gestürzten einen Kopfverband an.
Hallo. Ich tue das Bestmögliche gerade. Ja? Ich guck mal, wir brauchen ein bisschen Ruhe, okay? Stresst Sie das jetzt, wenn einer dahin klopft? Merken Sie das, dass Sie das
stressen? Ja, das merke ich. Ja. Wenn ich jetzt gerade abhören möchte, da wird laute Geräusche. Ich höre das Atemgeräusch.
Ausbildungsleiter Andreas Jühlke gibt das Abbruchssignal.
Geh mal weg, Junge.
Du hast ganz schön gestresst.
Ja.
Das soll ja auch so sein.
Wie viele Einsätze haben Sie dann an so einem Abend, die in diese Richtung laufen?
Also 2, 3, wo RTW kann hinkommen bei einem guten Wochenende auf jeden Fall.
Ja.
Die dann hinter Ihnen auch stehen und das dann filmen und Sie bedrängen.
Es gibt Situationen, da sind die sehr hilfsbereit, da helfen alle oder stehen dann schon vorne und geben uns den quasi. Aber es gibt auch Situationen, da sind die überhaupt nicht kooperativ. Die machen keinen Platz, die wollen mit direkt an dem Patienten dabei sein, wissen alles besser. Das ist schon nervig und anstrengend. Immer diese Handys dann dazwischen.
Das braucht man dickes Fell.
Muss man denen halt auch sagen, so jetzt ist ja auch mal eine Grenze überschritten.
Gefilmt werde immer, erzählt Hauptbrandmeisterin Katrin Senkpiel. Was sie besonders stört?
Wenn die einen anfassen.
Also anfassen?
Wenn die, ich sag mal, wenn die in meinen Tanzbereich reinkommen, dann wird man schon mal so ein bisschen zickig, sag ich mal. Aber auch der Patient, wenn der Patient halt meint, der muss einen dann irgendwie anfassen oder antatschen. Weil unser Ziel ist ja, dem Patienten zu helfen und wir erwarten erstmal nichts Böses. Aber das können wir mittlerweile halt leider nicht mehr so machen.
Nimmt man das denn mit nach Hause, so Einsätze? Das macht ja was mit einem, diese Gewalterfahrung.
Für uns als Einsatzkräfte wären viele Situationen auch normal, weil sie zu unserem Beruf dazugehören. Für andere wiederum ist es halt eine Ausnahmesituation. Da muss man doch auch ein bisschen feinfühlig sein und aufpassen, dass man nicht nachher seine Lieben belastet.
Ich denke mal, irgendwann wird es passieren, dass man an einem Einsatz irgendwie ein bisschen zu knabbern hat. Aber dann haben wir auch hier mittlerweile ein gut vernetztes PSU-Team und System, also psychosoziale Unterstützung. Falls man irgendwie irgendwas Belastendes erlebt hat, dass man da mit geschulten Leuten drüber reden kann.
Es sind vor allem Beleidigungen, mit denen die Azubis bislang konfrontiert waren.
Also die haben hohe Anforderungen an uns und Erwartungen und dann wollen sie aber auch oft nicht mit. Und dann werden die halt ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen beleidigender oder ein bisschen pumpiger uns gegenüber. Und dann muss man halt trotzdem noch irgendwie versuchen, freundlich zu bleiben. Und wenn es dann der 10. Einsatz ist, ist es dann auch manchmal ein bisschen anstrengend.
Ob sie mal daran gedacht haben, die Ausbildung abzubrechen? Alle schütteln den Kopf. Das sei nicht nur ein Beruf, das sei Berufung. Brandoberinspektor Stefan Fuchs nickt ihnen zum Abschied zu. Drahtig, graumeliertes Haar steht er in Uniform mitten im Flur. Seit 34 Jahren arbeitet er auf der Wache.
Tschüss.
Ciao.
Wann fing an, dieser Respekt gegenüber Einsatzkräften zu bröckeln?
Also ich würde sagen, so Mitte der 2000er.
Eine schleichende Entwicklung sei das gewesen, erzählt Stefan Fuchs. Kollege Jühlke, seit 1999 bei der Feuerwehr in Dienstlaken, nickt. Mittlerweile gäbe es immer wieder Vorfälle, wo sein Team bewusst provoziert werde. Auch wenn er einschränkt, dass Dienstlaken mit seinen 64.000 Einwohnern eben doch auch weit entfernt von den Zuständen in den Großstädten sei. Aber auch hier war die Silvesternacht heftig.
Wir sind mehrfach zur gleichen Stelle gerufen worden. Und schon mit den Worten empfangen worden, ach, wir sehen uns gleich wieder, das schürt schon so ein bisschen was. Also man ist dann als Einsatzkraft so im Moment, was haben die vor mit uns? Wir sind hier zum Löschen, wir haben den Container gelöscht, sind wieder eingerückt. 10 Minuten später sind wir wieder an die gleiche Einsatzstelle gefahren und es hat wieder der Container gebrannt und man hat Böller Richtung Feuerwehr-Einsatzkräfte geschmissen.
Was geht da im Kopf vor bei Ihnen?
Dass man sich hinterfragt, mache ich irgendwas verkehrt? Wo wir dann immer denken, nee, Moment, das ist unsere Aufgabe hier, das ist unser Job. Wir wissen noch gar nicht, was macht das mit uns? Was macht Gewalt über so einen langen Zeitraum mit den Menschen, mit der Feuerwehreinsatzkraft, mit den Rettungssanitätern, was macht das damit? Und dafür müssen wir Mechanismen entwickeln.
Und die haben Sie schon, oder?
Die haben wir. In Dienstlaken haben wir 2012 damit angefangen, unsere Einsatzkräfte so ein bisschen zu sensibilisieren. Also Selbstbehauptung in der Richtung haben wir geschult. Und darauf aufbauen sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir im Vorfeld schon versuchen, eine Situation zu erkunden, auch sprachlich runterzureden, damit es das gar nicht eskaliert.
Haben Sie das Gefühl, das hat das was verändert?
Ja, auf jeden Fall hat das was verändert. Also wir beide hier sprechen als Vorgesetzte, wir stecken sehr viel Zeit in Ausbildung, weil wirklich dieser Mensch, Feuerwehr oder Rettungssanitäter, ist wertvoll.
Dienstlaken ist eine Kleinstadt. Das Einzugsgebiet groß. Über 14.000 Rettungsdiensteinsätze gab es hier im vergangenen Jahr bei der Hauptwache. Rund 1.000 Einsätze für die Feuerwehr. Vor einigen Jahren waren es noch deutlich weniger. Die Gefahr, dass Einsatzkräfte also von Gewalt bedroht werden, ist gestiegen. Auch wenn das oft nur gefühlte Wahrheiten sind, denn wie viele Einsätze genau problematisch verlaufen, wird bislang in vielen Wachen deutschlandweit gar nicht erfasst. Doch das ändert sich gerade. In Nordrhein-Westfalen initiierte 2019 das Innenministerium den Aktionsplan Gemeinsam gegen Gewalt. Eine Maßnahme sieht darin vor, dass Arbeitgeber von Einsatzkräften Gewalt gegenüber Mitarbeitenden über eine Software melden können. Ende 2021 wurde hierfür das Pilotprojekt IMEC entwickelt, das sogenannte innovative Melde- und Erfassungssystem Gewaltübergriffe. Die Pilotphase ist mittlerweile abgeschlossen. Einige Kreise und kreisfreie Städte führen IMEC aber weiter. Auch der Kreis Wesel, zu dem Dienstlaken gehört, könnte demnächst dabei sein. Die bislang daraus erhobenen Daten zeigen, alle Altersgruppen sind an Tätern vertreten. Der Migrationshintergrund spielt keine Rolle, dafür aber Drogen- und Alkoholkonsum. Eines ist auffällig: Wenn Gewalt passiert, ist sie oft massiv. Darauf müsse man vorbereitet sein, sagen auch Stefan Fuchs und Andreas Jülke.
Wir unterscheiden nicht zwischen Gut und Böse, sondern wir gucken uns an, wer braucht als erstes Hilfe, dem helfen wir. Wir zählen nicht zur staatlichen Gewalt. Also wir sind eine Behörde, ja, aber wir sind zur Neutralität verpflichtet. Das ist der Urgedanke eines Helfers, egal ob jetzt Feuerwehr oder Rettungsdienst, ist, wir helfen erstmal. Aber es gibt halt viele Situationen, weil sie einfach mehr werden, gefühlt mehr werden, dass wir uns mittendrin befinden.
Gehen wir nochmal die Basics der Selbstverteidigung durch. Wenn ich nicht merke, dass die Person irgendwie sich hochschaukelt, dass die ausflippen kann, habe ich keine Chance. Ja, also ich muss achtsam sein. Punkt 2 ist Abstand. Ich muss einen Abstand einhalten zum Patienten, wo er mich nicht direkt schlagen kann.
Freitag früh in der Notfallambulanz am Klinikum Leverkusen. Chefarzt Marc Busche bereitet die Pflegenden darauf vor, was sie beim Selbstschutztraining erwartet.
Wenn der Patient näher kommt, gehe ich zurück. Wenn der Patient weiter hinterherkommt, sage ich, bitte bleiben Sie stehen, ist mir unangenehm.
Das Klinikum Leverkusen ist mit 2400 Mitarbeitenden und 12 medizinischen Fachabteilungen eines der größten Häuser in Nordrhein-Westfalen. Und Marc Busche, Anfang 50, mit dunklen kurzen Locken und Brille, ist hier Chefarzt der plastischen und ästhetischen Chirurgie. Schon viele Jahre unterrichtet er privat die Kampfkunst Wing Chun. Deshalb war es für ihn naheliegend, in puncto Selbstverteidigung auch seinen Arbeitgeber zu unterstützen. Das Haus arbeitet eng mit der Polizei zusammen, wurde von ihr auch im Aufbau eines klinikweiten Meldesystems unterstützt und Chefarzt Busche ließ sich dort zum Gewaltpräventionstrainer ausbilden. Seit 2022 ist das Klinikum Leverkusen Mitglied bei Sicher im Dienst, das Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes in Sachen Prävention vernetzt.
Punkt 4 ist Hände vom Körper. Das ist eine beschwichtigende Geste, die wir machen. Wir haben nämlich die Fäuste oben über dem Boxen.
Busche blickt zur Gesundheitsmanagerin Jessica Odenthal, die sich breitbeinig vor ihm aufgestellt hat, die Arme vor der Brust. Odenthal unterstützt Busche beim Training, das seit gut einem Jahr regelmäßig stattfindet.
Sie hat den stabilen Stand, kann dann den Abstand herstellen, indem sie mich wegschubst. Dann kann sie sich zurückziehen, kann Hilfe von Kollegen bekommen. Natürlich geht es um verbale Deeskalation und so weiter, aber das Grundprinzip ist, den körperlichen Schaden erstmal abzuwehren.
Und das macht wahrscheinlich auch was dann mit dem Selbstbewusstsein, wenn man weiß, man hat was.
Natürlich, und wenn man sich die Szene in Berlin mal anguckt, das wäre nicht so passiert, wenn die geschult wären.
Das Überwachungsvideo eines Berliner Klinikums beschäftigt auch die Mitarbeitenden in Leverkusen. Es zeigt, wie in der Silvesternacht 3 Männer in der Ambulanz das Personal angriffen. Um das zu verhindern, sei vieles erlaubt. Mit Kitteln nach den Angreifern schlagen, damit sie die Orientierung verlieren oder sogar Stühle werfen.
Telefon ins Gesicht schmeißen. Wenn das ausreicht, um wegzukommen, reicht es schon aus. Es ist ja nur gedacht für eine Situation, wo es um Leben und Tod geht und wo ich nicht die Chance zur Flucht habe.
Pfleger Dominik Faber greift nach seinem Schlüsselbund, der ihm an einem langen blauen Band um den Hals hängt. Marc Busche ist begeistert.
Das Schlüsselbund hier, durchs Gesicht ziehen, fantastisch. Ich brauche so ein Ding. Wo fällt dir jetzt gerade ein?
Ich habe noch denselben Spitz.
Ist ja mega.
Marc Busche und Jessica Odenthal werden wir gleich noch in der Cafeteria treffen. Pfleger Dominik Faber führt mich den langen Gang entlang durch die Notaufnahme.
Ich bin heute Notfallkoordinator, das heißt, ich nehme jeden RTW auf und koordiniere dann die Räumlichkeiten. Ich bespreche dann mit der jeweiligen Pflege, also chirurgisch oder internistisch, was weiter mit dem Patienten geschieht, ob er in den Schockraum geht oder halt im normalen Raum.
Gibt es so typische Fälle, wo Sie wissen, okay, da kann was mit Gewalt kommen?
Ja, wenn der Rettungsdienst schon ankündigt, der Patient ist nicht zugänglich, dann weiß man eigentlich schon, dann wird er, wenn er hier eintrifft, wahrscheinlich auch nicht zugänglich sein. Alkoholkonsum, Drogen, da ist man dann doch schon vorsichtiger, weil man das kennt, dass das oft ausarten kann. Also dann in verbaler Gewalt, ne, in alle möglichen Richtungen.
Braucht man ein starkes Nervengerüst?
Ja, das kriegt man aber auch ziemlich schnell.
Dominik Faber, blonde, kurze Haare, sportlich, arbeitet seit 5 Jahren als Pfleger in der Notfallambulanz. Respekt fehle bei Männern ebenso wie bei Frauen, bei Menschen mit Migrationsgeschichte oder ohne. Das mit dem fehlenden Respekt will ich noch mal genauer wissen von Chefarzt Marc Busche und der betrieblichen Gesundheitsmanagerin Jessica Odenthal bei einem Café in der Cafeteria.
Fast, glaube ich, in jeder Notaufnahme sind täglich Bedrohungen, Beleidigungen an der Tagesordnung, muss man ganz klar so sagen.
Genau, und das, was wirklich eine Schwere hat, wo die Mitarbeiter sich dann auch die Zeit nehmen, so eine Meldung zu verfassen, 80 bis 90 pro Jahr in der Zentralambulanz sind sie schon. Also alles soll gemeldet werden. Die Mitarbeiter stufen dann immer auf einer Skala von 1 bis 10 ein, wie schwerwiegend war der Vorfall für mich. Und danach können sie entscheiden, melde ich das nur zu statistischen Zwecken oder möchte ich gerne einen Ansprechpartner dafür haben, der sich mit mir auseinandersetzt, der mir Unterstützung anbietet. Denn wir stellen auch mit den Mitarbeitern gemeinsam eine Anzeige bei der Polizei oder sprechen Hausverbote aus. Auch Bedrohungen sind eine Straftat.
Ich kann es mal auch aus dem eigenen Beispiel, ich habe alles hier schon erleben dürfen. Da war ich im Ambulanzzentrum und da ist ein Patient ausgerastet. Also der ist selbst 90 Minuten zu spät zu seinem Termin gekommen und wollte dann keine 30 Minuten warten. Und da ist er so ausgeflippt, dass Eltern auch mit Kindern sich in Räume zurückgezogen haben, weil er einfach so ausgeflippt ist. Und dann bin ich da hingegangen, habe auch versucht, deeskalierend auf ihn einzureden. Ist er völlig ausgerastet und hat mich körperlich angegriffen. Das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Oder wir hatten auch einen Patienten, ist gar nicht von mir operiert worden, sondern nur von einem Mitarbeiter von mir. Und der hat Morddrohungen schriftlich an mich gestellt. Also auch da, das ist ja trotzdem etwas, also Gewalt, die man natürlich ernst nehmen muss und zur Anzeige bringen muss.
Haben Sie denn das Gefühl, als Sie angefangen haben, als Arzt zu arbeiten, als Sie Ihre erste Stelle hatten, hat sich das irgendwie verändert?
Der Respekt hat komplett abgenommen. Sowas, das war einfach nicht, das gab es nicht so in der Notaufnahme. Das gab es nicht so, dass die Leute so ausflippen. Ich habe ja wirklich in der Medizinischen Hochschule Hannover, das ist ja wirklich eine große Notaufnahme, im großen Einzugsgebiet, da kommt alles an. Man wurde kaum beleidigt. Bei den kleinsten Kleinigkeiten rasten die Patienten aus manchmal heutzutage. Und das nimmt zu. Und ein Kollege, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe in Hannover, der ist Chefarzt in Göttingen, der ist ja letztens zusammengeschlagen worden, am Boden noch vom Kopf getreten worden, war bewusstlos. Das hat es früher nicht gegeben, dass man einfach so einen Arzt, nur weil man jetzt eine Stunde zu lange wartet, dann den zu Boden zieht und den an den Kopf tritt.
Was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft?
Man kann sich nur wünschen, dass man sagt, okay, ich sitze in der Notaufnahme, mein Mückenstich ist nicht so wichtig wie der Verkehrsunfall, da muss ich halt warten, bis der Verkehrsunfall fertig ist, die andere Person ist wichtiger in dem Moment. Staatlich mit Gesetzen kann man das nicht angehen, man muss, die Gesellschaft muss wieder nicht sich über alles beschweren, nicht nur immer ich.
Was ist da los mit unserer Gesellschaft, die anscheinend immer weniger Hemmungen vor Gewalt hat? Und was hat das genau mit der Beobachtung von Chefarzt Marc Busche vom Klinikum Leverkusen zu tun, dass alle immer nur noch auf sich schauen? Darüber habe ich mit dem Sozialpsychologen und Konfliktforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld gesprochen. Er ist unter anderem einer der Hauptautoren der jährlichen Mitte-Studie, die sich damit beschäftigt, wie es politisch um die Mitte der Gesellschaft steht.
Wir reden ja von Verrohung der Gesellschaft, weil alle spüren, überall passiert etwas. Und all das, wo vor Ort in Institutionen Gewalt erlebt wird und sichtbar geworden ist, da entsteht ein Druck, sich mit zu befassen. Das hat zugenommen.
Wie verroht denn die Gesellschaft genau?
In der Mitte der Gesellschaft billigen Menschen Gewalt gegen Politiker, gegen Institutionen, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und zum ersten Mal haben wir darüber geschrieben, das war 2011, also doch schon
eine Zeit her.
Mittlerweile merken wir, es sind auch Menschen, gerade in der Mitte der Gesellschaft, die sagen, mir steht etwas zu. Wir haben gesehen, gewaltbilligen Menschen, die sagen, wieso diese Gesellschaft, da kommt es darauf an, dass wir uns durchsetzen. Es gibt Stärkere, Schwächere. Dann kam solche marktförmiges Denken in die Gesellschaft. Die sehen öffentliche Repräsentanten als Dienstleisterinnen, als Dienstleister. Die sollen gefälligst tun, was wir machen. Dann in der Entwicklung, wenn ich mal zurückgehe, kam auf einmal der starke Populismus und der Rechtspopulismus, der viele Menschen in der Gesellschaft auf Distanz gesetzt hat zu den Institutionen. Das sind sowieso die da oben, die machen sowieso alles nur für sich. Und das hat immer schrittweise zu mehr Akzeptanz und Billigung und dann auch zu Gewaltbereitschaft geführt.
Das habe ich jetzt schon öfter auch von Feuerwehrleuten, Notarztkräften gehört, dass sie angepöbelt werden, zum Beispiel, wenn das Auto falsch parkt, obwohl sie gerade jemanden retten müssen. Also das heißt, man reflektiert gar nicht mehr, da braucht jemand Hilfe, sondern man schaut vor allen Dingen auf sich selbst, ob es einen behindert.
Genau. Und dieses Schauen auf sich selbst machen aber viele. Das ist jetzt nicht nur eine individuelle Einstellung, sondern es ist weit geteilt. Und dieses Gefühl, ich bin legitimiert, hier meine Interessen durchzusetzen, ich nehme die andere Person in den Institutionen nicht als Person mehr wahr. Also da reden wir von Dehumanisierung.
Respekt, hinter der Uniform quasi.
Ja, Respekt bricht ein. Dann ist das ein Schritt zu, dann fühle ich mich auch ermächtigt, jetzt durchaus aggressiver meine eigenen Interessen durchzusetzen. Bei größeren Veranstaltungen kommt noch eine zweite Komponente von Gewalt dazu. Es gibt durchaus so eine erlebnisorientierte Gewalt.
Wie zum Beispiel in den Silvesterkrawallen.
Genau, richtig. Da sehen wir in Social Media, werden Bilder gepostet, man findet das cool und so weiter. Und diese unterschiedlichen Facetten spielen eine Rolle.
Lange Zeit war ja Respekt vor Einsatzkräften da.
Wir hatten früher in den 60er, 70er Jahren in der Gesellschaft eine sehr autoritäre Orientierung gegenüber Polizeien, gegenüber Diensten. Deswegen kam dann auch eine Zeit auf, wo man gesagt hat, okay, wir verstehen uns gar nicht mehr als Polizeien, als Amtspersonen, sondern wir bieten eine Dienstleistung an. Das war gedacht tatsächlich als eine Veränderung des Rollen.
Wann war das? In welchen Jahren war das?
Na, da sind wir in den 70er und 80er Jahren, wo auch dann die Institutionen sich verändert haben. Und diese Veränderung, die war wichtig, die war auch relativ gut. Das Problem ist aber, was dann passiert ist, ist, dass Bürgerinnen und Bürger auf Distanz gekommen sind zu fragen, bin ich eigentlich hier in dieser Gesellschaft mitverantwortlich für Gewalt?
Dazu kommen neue Ursachen.
Wir haben jetzt gerade in der Gesellschaft neue Drogen, die viel aggressiver machen und viel kurzfristig aggressiver machen. Wir haben heute andere Waffen. Wir haben gesehen bei der Fluchtzuwanderung 2016, dass sich mehr Menschen in der Mitte der Gesellschaft bewaffnet haben mit legalen Waffen. Messer, Schreckschusspistolen und so weiter.
Jetzt heißt es ja immer, durch Corona ist das alles noch viel schlimmer geworden. Die Leute werden dünnhäutiger. Haben Sie das Gefühl, das spielt da noch rein?
Das spielt auf jeden Fall noch rein. Wir sind nicht unbedingt dünnhäutiger geworden, sondern wir erleben, dass zunehmend die Aggression und die Gewalt als ein politisches Argument betrachtet wird. Das ist eine neue Lage. Also diese Politisierung auch von Emotionen, von Wut und so weiter, Und das merken Menschen. Bei uns in den Daten sehen wir, die Gewalt ist nicht nur rechts. Die Gewaltakzeptanz mit dem Krieg in der Ukraine hat auch links zugenommen. Krisen sind immer ein leichtes Spiel für Populismus, aber sind eben auch neue Gruppen entstanden. Die Gewalt, die sie ausüben gegen Institutionen, Politik, gegen Medien, Feindbilder, die veredelt wurden als eine Widerstandshandlung. Und das sollte uns sehr beunruhigen.
Andererseits habe die Polizei ja auch in Teilen der Gesellschaft viel Vertrauen verspielt, was die Verbindungen zu rechten Netzwerken oder Racial Profiling betrifft, gibt der Konfliktforscher zu bedenken. Studien belegen, dass die Erfahrung von Aggression auch damit zusammenhängt, wie zum Beispiel Rettungskräfte und Polizei, aber auch Beschäftigte auf den Ämtern selbst auftreten.
Also das ist ein ganz wichtiges, zentrales Thema. Natürlich kann es auch sein, dass aggressives Verhalten, auch Gewalt von Institutionen selber ausgehen kann. Und Racial Profiling ist ein Riesenthema, hat zu politisch polarisierten Debatten geführt, ohne dass de facto Maßnahmen ergriffen wurden, um das zu verhindern.
Für Andreas Zick gibt es unterschiedliche Faktoren, die Menschen in der Mitte der Gesellschaft für Gewalt empfänglicher machen. Geschlecht, Alter, Ost, West können eine Rolle spielen. Einen speziellen Migrationseffekt, über den ja zum Beispiel bei den Ausschreitungen gegen Einsatzkräfte an Silvester in Berlin immer wieder diskutiert wurde, sieht er nicht.
Wenn wir bestimmte Formen angucken, natürlich haben wir auch migrantische Gewalt, gucken dann dahinter, dann spielen Männlichkeitsbilder eine Rolle, die wir aber auch in der Mehrheitsgesellschaft haben. Und das Zweite ist, dass wir natürlich eine Vererbung haben bei Gewalt. Das heißt, wenn Menschen mit Migrationsgeschichte aus gewaltorientierten Milieus kommen und so weiter, dann vererbt sich das wie aber auch in dem Rest der Gesellschaft.
Das Sozialamt in Wuppertal ist in die Jahre gekommen. Beige Fassadenplatten, Fensterreihen. Hier bin ich verabredet mit Michael Lehnen, dem Chef des Hauses. Ich will mit ihm über den blauen Brief sprechen, den seine Angestellten immer dann schreiben, wenn Kunden sich daneben benehmen. Groß, schlank, kurze graue Haare, Brille. Da steht er ja schon.
Hallo Herr Lehnen.
Guten Tag, Langerich. Willkommen im Sozialamt der Stadt Wuppertal.
Danke, aber da steht Versorgungsamt drüber.
Ja, das war früher mal das Versorgungsamt. Wir haben das Gebäude übernommen, aber wo Versorgungsamt draufsteht, ist Sozialamt drin.
Aber hier steht schon ein großes Plakat an der schwarzen Wand, Null Toleranz bei Gewalt.
Ja, das finden Sie in jedem städtischen Verwaltungsgebäude. Ja, und das heißt, wir bringen alles zur Anzeige. Wir tolerieren weder verbale Attacken noch Bedrohung, Nötigung, Sachbeschädigung, Waffen, sexuelle Übergriffe und Mobbing und Stalking, dass man sofort sieht, hier kann man seine Dinge nicht ausleben sozusagen.
So, bitte hier einmal durchgehen.
Michael Lehnen öffnet eine Glastür. Ein dunkler Flur mit vielen Türen. Dahinter Räume für Kundengespräche. Herr Lehnen öffnet direkt die erste. Ein Zimmer, höchstens 10 Quadratmeter. Mit Regal, Schreib- und Besprechungstisch.
Hallo, guten Tag. Schön, Sie kennenzulernen. Hallo.
Ja. Und Claudia Pohl ist eine von insgesamt 17 Kolleginnen und Kollegen, die beim Sozialamt erwachsene Wuppertaler in Grundsicherung betreuen, die nicht mehr arbeiten können, weil sie gesundheitlich eingeschränkt sind. Körperlich, geistig und psychisch. Die Sozialarbeiterin arbeitet meist mobil, in der Regel allein.
Ja, aber relativ übersichtlich der Tisch hier.
Ja, relativ übersichtlich. Kein Wurfmaterial, keine spitzen Gegenstände, die als Waffe genutzt werden könnten.
Und einen schwarzen Knopf.
Und genau, den schwarzen Notfallknopf für schwierige Situationen, falls das Gespräch lauter wird, dass ich Hilfe rufen kann.
Weil wir haben ganz kleine Räume und da muss man einfach auch nochmal gucken, in welche gefangene Situation kommt man. Und das trainieren wir im Übrigen auch mit, was kann ich benutzen in meinem Büro, um mich zu verteidigen. Heißt, wie schiebe ich meinen Schreibtischstuhl vor mich, wenn mich jemand angreifen möchte? Was mache ich mit einem Lineal?
Das Gewaltschutzkonzept, das sein Haus 2019 eingeführt hat, wurde in der AG Gewaltprävention erarbeitet, die von Marc Steinhaus geleitet wird. Und der hat sich leise zu uns gesellt. Auch in Wuppertal stehen Deeskalation und Eigenschutz im Fokus.
Gab es da einen konkreten Anlass?
Es gab letztlich eine Reihe von Vorfällen. Das Ganze gipfelte in dem traurigen Höhepunkt einer Messerattacke im Bezirkssozialdienst damals im Jahr 2019, wo tatsächlich eine Kollegin des Bezirkssozialdienstes, des Jugendamtes damals mit einem Messer attackiert wurde und ein Kollege des Sozialamts ihr zur Hilfe kam und durch sein mutiges Handeln das Schlimmste verhindern konnte. Und er für uns letztlich auch das Signal war, wir müssen etwas tun.
Herr Lehnen, Sie sind der Chef des Ganzen. Wie wichtig ist das für Mitarbeiter, dass der Chef hinter einem steht?
Das ist, glaube ich, elementar wichtig. Wenn Kolleginnen und Kollegen sich hier im Sozialamt bewerben, dann passiert das unter anderem dessen, dass wir uns hinter die Kolleginnen und Kollegen stellen. Wir haben ganz viele freie Stellen bei der Stadt Wuppertal. Das Ruhrgebiet ist nicht weit, Düsseldorf und Köln ist nicht weit. Und von daher ist es für mich umso wichtiger zu gucken, dass wir hier ordentliche Arbeitsbedingungen haben. Und das ist, wie gesagt, diesen Bestandteil dieser ordentlichen Arbeitsbedingungen hier.
Das spricht sich rum. Im Sozialamt sind derzeit alle 200 Stellen besetzt. Unbesetzte Stellen bedeuten immer auch mehr Arbeit für die Kollegen und längere Wartezeiten für die Kunden. Ein Grund für viele der Drohmails oder solche mit wüsten Beschimpfungen, mit denen seine Mitarbeitenden hauptsächlich umgehen müssen. Mit der Energiekrise seien die nochmals mehr geworden.
Pi mal Daumen zahlen wir knapp über 500 Euro für jemand, der alleine lebt, plus die Miete. Wenn man sich das mal ausrechnet, wenn dann eine Nebenkostenabrechnung kommt, die vielleicht nicht komplett übers Amt gezahlt werden kann, dann hat man einfach Krise, Nebenenergiekrise.
Und doch ist es Lehnen wichtig, jedem mit Respekt zu begegnen.
Und wir gucken einfach, dass wir den Kolleginnen und Kollegen auch vermitteln, dass niemand freiwillig zu uns kommt zum Sozialamt. Das kann jedem passieren. Man kann eine ganz plötzliche Erkrankung bekommen, man kann einen Schlaganfall bekommen, auch in jungen Jahren kann was passieren, dass man nicht mehr arbeitsfähig ist und dann ist man bei uns.
Moment, ich muss mal eben.
Höflich bleiben und trotzdem klare Kante zeigen, das klappt mit einem blauen Brief. Claudia Pohl sucht ihren letzten auf dem Laptop.
Ich hatte eine Situation, wo mir jemand im Hausbesuch tatsächlich gedroht hat. Das hat was mit mir gemacht. Mir war aber sehr schnell klar, dass ich nicht möchte, dass das dazu führt, dass ich keine Hausbesuche mehr mache oder nur noch zu zweit rausgehe.
Da ging es um ein Gespräch?
Die Situation war tatsächlich, dass das Gespräch etwas lauter wurde und ich dann gesagt habe, wenn Sie so mit mir reden, dann breche ich das hier ab und dann gehe ich. Und beim zweiten Mal hat er gesagt, übrigens, die letzten Kontakte mit Ihnen habe ich aufgezeichnet und das zeige ich heute Abend meinem Freund. Und dann kommt er vorbei und dann sieht er das und Das hat dazu geführt, dass es tatsächlich dann Gedanken kam, wie hat er das wirklich gemacht? Wo ist das zu sehen? Wer sieht das?
Wie haben Sie dann reagiert? Was haben Sie dann gemacht?
Ich habe meine Leitung angerufen und sehr deutlich habe ich bewusst gesagt, ich möchte, dass er erst einen blauen Brief bekommt, dass das Verhalten so nicht geht.
Es gibt mit Sicherheit Leute, die vorher schon eine gewisse Aggression mitbringen, die lassen sich auch von so einem Brief dann nicht runterkochen. Es ist aber durchaus so, dass man einen gewissen Prozentsatz hat, die dann, wenn sie diesen Brief bekommen, nochmal reflektieren und die dann tatsächlich auch schon mal auf uns zugekommen sind und sich im Nachhinein entschuldigt haben. Und das ist für uns immer ein Zeichen, dass wir da etwas richtig machen.
Der Kunde von Claudia Pohl zeigte sich nicht einsichtig. Deshalb entschied sie, mit ihrer Teamleiterin Strafanzeige zu stellen. Das zeigte Wirkung. Claudia Pohl betreut ihn seit dem Vorfall nur noch im Büro und wenn ein anderer Kollege dabei ist.
Und ich weiß, in den Situationen, wo es vorkommt, habe ich den Rückhalt meiner Teamleitung, der Abteilungsleitung, der Amtsleitung. Also da stehen halt alle hinter mir. Da ist auch ganz klar, das geht nicht und hier ist eine Grenze.
Gegen Helfer, wenn der Respekt verloren geht. Das war das Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich und dankt fürs Zuhören Melanie Longerich.